Ich bin dann ganz dreist in Leipzig in einem guten Radladen und habe gesagt, hier, ich habe ja so eine Idee, ich will 10.000 Kilometer Fahrrad fahren, eiserner Vorhang. Wollte mich nicht sponsern.
Oh, die so, ja, na klar.
Nee, die haben gesagt, nö. Kurz bevor ich losgefahren bin, hat Russland die Ukraine überfallen. Und da haben dann ganz viele Leute gesagt, das kannst du jetzt nicht machen, du kannst jetzt nicht losfahren, das ist viel zu gefährlich.
Aber also, sag mal, du nennst doch gerade irgendwie 1000 Gründe, jeden Tag diese Tour abzubrechen. Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, weiterzumachen?
Auf einmal wetzt dir so ein riesen Hütehund hinterher. Die heißen nicht umsonst Bärentöter. Das sind riesen Viecher. Dann hat er gesagt, nee, ich weiß schon, ihr Westeuropäer und Europäerinnen, ihr kennt unsere Hunde nicht. Ich verrate dir mal den Trick, wie das geht.
Jetzt wird's spannend.
Ja.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Alex, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du bist ja ein ganz kleines bisschen zu spät gekommen, also nicht zur Aufnahme, aber zu unserem Treffpunkt. Ich saß dann alleine im Café, habe schon mal einen Kaffee getrunken und dann ist mir mal aufgefallen, weil ich mein Telefon zur Seite gelegt habe.
Wie gut ich aussehe, wenn ich mit Fahrrad ankomme.
Ja, das sieht wirklich ganz fantastisch aus, muss ich sagen. Also wirklich, ohne jetzt irgendwie Ironie oder irgendwas. Mir ist aber aufgefallen, dass Brompton, so ein Faltrad, ja wirklich ganz schön in ist. Ich habe mal mitgezählt. Ich saß 30 Minuten ungefähr alleine da. Und du warst nur eine Viertelstunde zu spät, muss man dazu sagen. Ich war auch noch zu
früh. Ich war doch überhaupt nicht, du warst zu früh.
Ja, ja, ist alles gut.
Okay.
Und ich habe mitgezählt, ich bin inklusive deines Promptens auf 9 gekommen.
Ach wirklich?
9 in einer halben Stunde.
In
dazu
halbe,
muss man sagen,
in
ich habe in Mitte gewartet, also in Berlin Mitte, wo das wahrscheinlich auch noch mehr auf dem Hype-Train ist als in Marzahn oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich doch sehr überrascht, wie viele Promptons da lang gefahren sind. Und eins war sogar Bianchi Celeste-farben, also so ein Türkis. Das ist ja, ja vielleicht ein Brompton, was ich mir auch...
Naja. Du, ich kann dir sagen, woran das liegt. Die haben vor 2 oder 3 Jahren komplett ihr Marketing geändert.
Ja.
Und dann haben sie auch angefangen, diese ganzen... Das war ja total verwirrend früher mit den Modellen und so. Das haben die alles radikal verändert. Sie haben das Design überarbeitet. Sie haben neue, moderne... Also sie haben im Prinzip der Marke ein modernes, neues, frisches Design gegeben. Und dann hat er jetzt auch in Mitte der Laden aufgemacht, ne, der Brompton Junction Store.
Das kann sein, ja, dass ganz viele Leute zu dieser Eröffnung geraten sind. Das kann ja auch sein. So, heute bei uns bei Bikers Paradise, Folge Nummer 45, haben wir eine tolle Frau als Gast. Sie nennt sich Iron Woman und das absolut zu Recht. Es ist Rebecca Maria Salentin. Sie ist 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, hatte aber überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern und ist den Iron Curtain Trail gefahren, also den eisernen Vorhang quasi nachgefahren. Bevor wir zu diesem Thema kommen, mit ihr über diese Tour sprechen, was sie bewegt hat, warum sie das gemacht hat. Es hat auch mit Familiengeschichte zu tun und warum sie eben dann auch noch ein Buch geschrieben hat, was sich übrigens sehr gut liest. Muss ich dir noch ganz kurz, Alex, von meiner ersten Lastenfahrrad-E-Geschichte erzählen. Wir hatten ja letztens...
Die Gitarre.
Die Gitarre hier. Nein, cargobike.jetzt als großes Thema hier im Interview, im Podcast. Und da habe ich den heißen Tipp bekommen, dass man sich ja Fahrräder ausleihen kann. Mit der Flotte in Berlin hat das nicht geklappt, weil das war zu kurzfristig. Also es war quasi am gleichen Abend brauchte ich ein Lastenfahrrad. Und dann habe ich mich bei Cargoroo angemeldet. Das ging dann, naja, klar, Kreditkarte,
ja,
Personalausweis und sowas. Hat dann alles gedauert, aber waren nur 5 Minuten. Und ich konnte mir dann ein Lastenfahrrad ausleihen mit E-Antrieb, habe dann eine Gitarre gekauft im Prenzlauer Berg und bin dann so 10 Kilometer mit diesem Lastenfahrrad gefahren, mit E-Antrieb.
Aber sag mal, wo musstest du das Rad abholen? Wie viele Stationen haben die in Berlin?
Also ich habe mal so rausgezoomt aus der Berlin-Karte. Ich glaube, die haben so 200 Fahrräder wahrscheinlich hier stehen. Ziemlich viele. Das sind so gelbe Lastenräder. Und du musst die da abgeben, wo du sie ausgeliehen hast.
Aber stehen die auf der Straße oder ist das eine Station?
Ja, einfach öffentliche Plätze.
Ach so.
Genau. Aber da, das GPS sagt dann, da musst du es wieder abgeben. Habe ich gemacht. Ich bin nach Friedrichshain gefahren von Neukölln aus. Bin dann nach Prenzlauer Berg gefahren. Habe das Ding dann da abgeholt, wieder zurück und so weiter. Und ich... muss dir sagen, dieser E-Antrieb ist ja schon irgendwo auch geil. Ne? Also dieses Fahrrad wiegt eine Tonne. Du würdest wahrscheinlich gar nicht loskommen ohne diesen E-Antrieb. Also dieses Anfahren ist wahnsinnig gut, aber das riegelt dann ja bei 25
km/h
ab.
Ja, genau.
Und du kannst dann, egal wie schnell du reintrittst, du wirst dann nur noch so 0,1 km/h schneller. Egal,
und es ob wird super anstrengend oder sowas. Es wird super anstrengend.
Es wird so echt.
Weil die E-Unterstützung ist weg, ja, genau.
Das hat schon Spaß gemacht und dann bin ich auf mein normales Fahrrad wieder aufgestiegen und dachte mir so, oh, irgendwas schleift hier, ich komme gar nicht von der Stelle, was ist denn hier los? Das ist einfach, dieser E-Motor hat gefehlt. Und dabei ist mein Straßenrennrad, mein Schnell. Rennrad für die Stadt ja auch spritzig und gar nicht irgendwie schwergängig oder irgendwas, aber ich. Das war Wahnsinn, dieses Umsteigen auf normale Fahrrad, das war total irre.
Was hast du denn jetzt bezahlt dafür?
8,18 Euro oder irgendwas.
Okay, für ein paar Stunden.
Eineinhalb Stunden oder sowas. War jetzt okay. Ich brauche das ja auch wahrscheinlich nur zweimal im Jahr oder so.
Okay.
Ja. Das wollte ich nur mal mitteilen. So meine ersten Lastenfahrrad-Erfahrungen mit einem E-Motor. War auch das erste Mal E-Motor überhaupt für mich.
Ja, E-Motor habe ich auch noch nie. Nur auf der Messe mal irgendwie Spaß.
Ah, okay. Ja, irgendwie auch ein interessantes Thema, ne?
Ja.
Messe. Aber ich bin trotzdem eher so ein Bio-Biker. Habe ich ja letztens bei dir auch gelernt, dass das Bio-Biken heißt, wenn man einfach mit Muskelkraft tritt.
Das Wort ist so bekloppt, ey Leute.
So, und jetzt machen wir Vorhang auf für unseren Gast hier im Paradise.
Yes. Unser Gast im Paradise.
2019 ist sie quer durch Europa gewandert, 2022 von Süden nach Norden den ehemaligen eisernen Vorhang entlang geradelt, satte 10.000 Kilometer vom Schwarzen Meer bis zur Barentssee, von Bulgarien bis nach Norwegen. Sie ist eine Superheldin und nicht umsonst trägt der Titel ihres Buches den Namen Iron Woman. Herzlich willkommen, Rebecca Maria Salentin.
Hi, ich freue mich.
Hallo.
Wenn man Bücher von den Verlagen so zugeschickt bekommt, ist da meistens ein Waschzettel mit dabei. Da stehen dann Infos drauf und bei dir stehen nicht nur Infos drauf, sondern auch eine Warnung. Und die Warnung heißt, Achtung, wer das liest, möchte sofort selbst losfahren. Und wir beide sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber hast du vielleicht von Leuten auch gehört, weil wir sind nicht losgefahren, die wirklich sofort irgendwie losgefahren sind?
Also ich muss tatsächlich darüber total lachen, weil ich ehrlich gesagt denke, wer das liest, möchte auf keinen Fall losfahren, weil ich ja beschreibe, dass dieser Weg, den ich geradelt bin, in großen Teilen überhaupt nicht fahrbar ist. Und ich habe sehr viel geflucht unterwegs und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich auch nur eine Person animiert fühlt, das nachzumachen. Da habe ich mich aber getäuscht. Tatsächlich bekomme ich Zuschriften von Menschen, die sagen, ey, wir haben dein Buch gelesen und wir wollen das jetzt auch machen. Kannst du uns mal noch ein paar Tipps geben, wo es besonders schlimm war, damit uns nicht das Gleiche passiert wie dir?
Deine Berufsbezeichnung ist mittlerweile Abenteurerin, / Autorin, Schriftstellerin. Das war aber nicht immer so, ne? Gerade diesen Abenteuersinn, den musstest du dir ja irgendwie erarbeiten oder erkämpfen.
Tatsächlich hätte ich niemals gedacht, dass ausgerechnet ich mal in diesem Adventure-Outdoor-Abenteuer-Segment verortet werde. Da habe ich mich selber gar nicht gesehen. Also ich habe vorher schon Bücher geschrieben, Romane, und ich würde mich als eher ängstliche, vorsichtige Person bezeichnen. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, weil ich 2019 eine Fernwanderung gemacht habe und ganz viele Leute gesagt haben, Rebecca, du bist doch Schriftstellerin. Wieso schreibst du darüber kein Buch? Und ich habe dann gesagt, wer will denn das lesen, wenn eine Person, die sich vor allem fürchtet, was es unterwegs so gibt, vor Hunden, Spinnen, Gewitter, dunklen Wäldern, steilen Höhen, loslatscht, sich auch noch total trottelig anstellt. Ich habe meinen Kocher 3 Monate lang falsch zusammengebaut, nur so mal als ein Beispiel, wandern nicht leiden kann und die ganze Zeit nur schimpft und meckert. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es dafür Interesse gibt. Und dann haben aber immer mehr Leute gesagt, doch, schreib da mal drüber. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, okay, ich kann es ja mal probieren. Und dann wurde witzigerweise dieses Buch über die Wanderung mein bisher erfolgreichstes Buch. Und jetzt, ja genau, jetzt gelte ich als Adventure-Outdoor-Braut und kann es manchmal selber noch nicht fassen.
Deine erste Expedition, dein erstes großes Abenteuer war eine Wanderung. Und dann kam sofort diese Radtour. Wie bist du auf das Thema Rad gekommen und wie bist du dann zum Iron Curtain Trail gekommen?
Also ich bin auf diese Fernwanderung aufgebrochen. Das war eine 2700 Kilometer Strecke und ich konnte Wandern nicht leiden. Und ich habe dann unterwegs festgestellt, dass ich es noch weniger leiden kann, wenn ich es mache. Und dann habe ich aber gemerkt, so dieses Draußensein, nah an der Natur reisen, nah an der, an den Menschen sein, das gefällt mir total gut. Also daran habe ich irgendwie Gefallen gefunden und dann habe ich noch während der Wanderung, da war ich glaube ich gerade in der Slowakei, lag auf so einer Wiese total ermattet, weil ich es einen Berg hoch geschafft hatte und habe gedacht, das Wandern ist irgendwie echt nicht so dein Ding, aber das Draußensein schon, was könntest du machen, um dieses Erlebnis weiterzuhaben, aber dafür nicht wandern zu müssen? Und dann ist mir natürlich als erstes das Fahrrad eingefallen, weil mir war das echt wichtig, nicht einfach irgendwo mit dem Auto hinfahren oder mit dem Flugzeug hin, sondern ich wollte wirklich dieses Step-by-Step sich eine Landschaft oder eine Region erschließen haben. Und dann habe ich noch da auf dieser Bergwiese festgelegt, als nächstes fahre ich Fahrrad. Und habe als erstes mit einer Ostseeumrundung geliebäugelt und habe dann da oben den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Und da stand, dass das in Teilen identisch ist mit dem Iron Curtain Trail, der immer entlang des Eisernen Vorhangs verläuft. Und ich hatte noch nie etwas von diesem Radweg gehört. Und ich war sofort total angefixt. Ich fand die Idee total krass, dass man den kompletten ehemaligen Eisernen Vorhang mit dem Fahrrad abradeln kann. Und
theoretisch.
Theoretisch, genau. Das wusste ich dann nicht, dass das eine geniale Idee auf Papier ist, die in der Realität noch nicht so ganz entwickelt ist. Aber ich war einfach so angefixt von diesem Projekt und habe gesagt, das mache ich gleich im nächsten Jahr. Und da konnte ich es nicht machen, weil Corona war. Da gab es zu viele Reisebeschränkungen. Also man muss für diesen Iron Curtain Trail, fährt man durch 20 Länder. Und das heißt, man kreuzt ständig Ländergrenzen, manchmal mehrfach an einem Tag. Und das war zu Corona-Zeiten nicht möglich. Aber vielleicht muss man noch dazu sagen, dass mein Fahrrad-Know-how absolut nicht existent war. Also ich hätte es, und das ist kein Witz, ich hätte nicht mal gewusst, was ich machen kann, wenn ich einen platten Reifen habe.
Aber man hat ja früher oder später einen Platten. Also wie hast du dieses Hindernis überwunden? Hast du da vorher irgendwelche Mechanikerstunden genommen oder so?
Ja, wollte ich. Da habe ich mir schon vorgenommen, du musst einen Schrauberkurs vorher machen und du musst auch am besten ein bisschen trainieren. Und ich bin tatsächlich in der schlechtesten konditionellen Verfassung, die ich körperlich je hatte, mit null Knowledge auf diese Tour gestartet.
Hast du überhaupt recherchiert zu dieser Tour? Hast du dich in irgendeiner Weise auf diese Tour vorbereitet?
Ja, also es ist ein offizieller Radweg, ein europäisch geförderter Radweg. Der ist ins Netz der Eurovelos integriert als Eurovelo 13. Und es gibt 5 Radreisebücher, die den Weg in größere Abschnitte teilen. Die habe ich mir vorher gekauft, die habe ich alle durchgeackert und habe auch so schon gesehen, okay, krass, im Süden musst du übers komplette Balkangebirge. Im Norden hast du den arktischen Winter. Deswegen habe ich entschieden, von Süd nach Nord zu radeln, weil ich nicht in Schneemassen losfahren wollte. Ich habe mich also eher so mit der Strecke beschäftigt. Ich habe mich dann mit den Ländern, die am Wegesrand liegen, beschäftigt. Und kurz bevor ich losgefahren bin, hat Russland die Ukraine überfallen. Und da haben dann ganz viele Leute gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst jetzt nicht losfahren. Das ist viel zu gefährlich, weil du bist oft nur eine Ländergrenze oder bis im Nachbarland und nachher breitet sich das Kampfgeschehen noch aus. Damals hatte man Angst, dass es noch übers Baltikum oder über die Republik Moldau sich weiterzieht. Und ich hatte aber meine Wohnung schon untervermietet und habe gesagt, nee, ich mach das jetzt. Ich fahre jetzt einfach los und schau mal, wie sich's ausgeht. Ich habe natürlich auch viele Menschen unterwegs getroffen aus der Ukraine, die auf der Flucht waren. Und es war dann aber auch völlig klar, dass ich nicht die 2 Stücke durch Russland radeln kann. Der Weg führt 2-mal durch Russland, einmal durch die Exklave Kaliningrad und einmal durch die Bucht rund um St. Petersburg. Da war dann klar, das kannst du nicht machen. Da soll ich jetzt schon spoilern, dass ich es dann trotzdem gemacht habe?
Spoilere mal.
Ich habe mich dann über die Reisewarnung des Auswärtigen Amts hinweggesetzt und habe es dann im Verlauf der Reise entschieden, ich mache es doch. Genau, aber meine Vorbereitung war also sozusagen eher theoretischer Natur. Ich habe mich ein bisschen mit Ausrüstungsfragen beschäftigt. Was brauchst du? Es war klar, dass ich für 4 Jahreszeiten alles brauche, weil ich in der Kälte losgefahren bin und irgendwann wusste, ich habe auch Hitze und so. Also ich habe mich eher so mit den theoretischen Dingen beschäftigt.
Jetzt ist ja für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ne, der denkt eigentlich nicht so über Gewicht nach, oder? Oder war Gewicht für dich ein Thema? Weil umso schwerer dein Fahrrad wird, umso langsamer wirst du, umso mehr quälst du dich.
Mhm. Das kannte ich ja schon von der Wanderung, wo ich auch alles auf dem Rücken tragen musste, was ich für 5 Monate brauchte. Also ich bin auf die Wanderung aufgebrochen mit Zelt und Kocher. Und von daher kannte ich schon das Prinzip, so möglichst wenig mitnehmen. Ich habe mich aber schon bei der Wanderung gegen ultraleicht entschieden, weil ich finde, dass wenn man so lange unterwegs ist, bin ich ein Mensch, der auch einen gewissen Komfort haben will. Also für mich war es wichtig, dass ich gut schlafe. Ja, ich wollte also eine gute, dicke, aufblasbare Isomatte. Ich habe trotzdem ultraleicht Ausrüstung. Aber ich bin jetzt nicht so losgezogen wie manche, die sich die Zahnbürste absägen oder nur auf einer halben Isomatte schlafen oder nur unterm Tarp im Wald, weil ich wusste, das ist für mich zu krass. Ich will jeden Abend mein Zelt wie so eine kleine Burg haben, wo ich mich wohlfühle, Aber natürlich gehst du los nur mit, bei der Wanderung sogar nur mit einem T-Shirt für tags, eins für nachts. Ne? Da musst du sparen. Beim Fahrrad habe ich also alles mitgenommen, was ich eigentlich schon beim Wandern dabei hatte. Musste jetzt aber ein bisschen mehr auf 4 Jahreszeiten eingestellt sein. Aber meine Devise ist immer, ich nehme so wenig mit wie möglich, aber so viel wie nötig. Aber ultraleicht bin ich nicht unterwegs, aber auch nicht super schwer bepackt.
Aber ein blaues Kleid hast du mitgenommen. Für welche Anlässe war das gedacht?
Ja, das ist mein Luxusartikel, ist eine schicke Klamotte mitzunehmen. Aber ich muss dazu sagen, es ist auch ein Funktionskleid. Ja, das ist sehr leicht und das trocknet auch sehr schnell. Weil man ja auch immer wieder mal durch Städte kommt und auch mal einen Ruhetag einlegt. Und ich wollte dann nicht in der Stadt auch mit den dreckigen, runtergelumperten Fahrradklamotten rumlaufen. Und deswegen habe ich immer ein schickes Outfit in Anführungsstrichen dabei.
So, jetzt kommt noch die große Fahrradfrage. Hast du dir extra ein neues Fahrrad besorgt oder womit bist du unterwegs?
Also ich lebe in Leipzig und Leipzig hat nicht selten stets auf Platz 1 der Städte mit den meisten Fahrraddiebstählen. Und davon bin ich leider in meinem Leben schon sehr oft Opfer geworden.
Wie viele Fahrräder wurden geklaut?
Von mir? Ja. Bestimmt schon 17 in den letzten 20 Jahren. Also 17 von mir und meinen Kindern. Aber es ist wirklich, wirklich,
das ist ja irre,
richtig krass bei uns. Oh.
Ich dachte immer, Berlin wäre die Nummer 1.
Nee, Leipzig. Es war auch mal Magdeburg, das weiß ich.
Ich bin dann ganz dreist in Leipzig in einem guten Radladen aufmarschiert und habe gesagt, hier, ich habe ja so eine Idee, ich will 10.000 Kilometer Fahrrad fahren, eiserner Vorhang. Ich habe zwar noch nie eine krasse Radtour gemacht, habe gar keine Ahnung von Fahrrädern, wollte mich nicht sponsern.
Oh, die so, ja, da klar.
Nee, die haben gesagt, nö. Und dann habe ich gesagt, aber schaut mal hier, ich bin auch 2.700 Kilometer weit gewandert, obwohl ich überhaupt Wandern nicht mag. Und ich bin auch nicht so besonders cool darin, aber ich verspreche euch eins, es wird lustig. Und dann haben die gesagt, na gut, okay, wir machen das doch. Und ich habe das Fahrrad nicht komplett umsonst bekommen, aber mit einem riesen Rabatt und habe auch alle Ausrüstungsgegenstände mit Rabatt bekommen. Und die waren immer Ansprechpartner für mich, wenn ich irgendwelche Pannen oder Fragen hatte.
Was ist das dann für ein Fahrradfabrikat?
Ich habe von Fahrradmanufaktur das TX800. Das ist ein relativ robustes, sehr schweres Fahrrad, weil ich schleppe das jeden Tag in meine Wohnung im 4. Stock, weil ich nicht möchte, dass es mir geklaut wird. Es ist sehr schwer, aber es ist super robust. Du kannst halt nicht richtig schnell damit sausen, aber gerade wenn du es schwer bepacken willst, ist es perfekt.
Was ist denn auf der Tour so alles kaputt gegangen und wie hast du diese Probleme dann gelöst, wenn du dann eben nicht wusstest, wie man einen Schlauch wechselt?
Also tatsächlich, ich hatte auf diesen 10.000 Kilometern keinen Platten.
Boah, nein. Was hast du für Reifen benutzt?
Schwalbenmarathon. Ich hatte einmal einen, aber da war das Ventil einfach leicht offen. Aber ich hatte nie ein Loch im Schlauch. Wenn in den Büchern steht, nicht asphaltiert, aber gut befahrbar, dann wusste ich irgendwann, es kommt jetzt wieder eine Vollkatastrophe, weil es waren dann irgendwie so Kraxelziegenpfade über Berge oder mitten durchs Moor, wo auch noch nie ein Weg war. Und der Weg ist wirklich so streckenweise so schlecht von der Qualität, dass mir irgendwann vom Hinterrad die Felge gebrochen ist.
Oh, wow.
Ja, und dann hatte ich echt ein Problem. Aber ich habe meistens Glück im Unglück. Das war genau einen Tag, bevor mich eine Freundin besuchen wollte, um ein Stück mit mir zu radeln. Und die hat mir dann ein neues Laufrad mitgebracht. Und mit Hilfe von YouTube habe ich es tatsächlich geschafft, das Laufrad neu, also auszubauen und wieder einzubauen.
Du hast gerade schon Moor angesprochen. Und wenn du sagst, du musstest mitten durchs Moor und da war kein Weg, stelle ich mir so vor, da kommt man ja gar nicht durch. Und gerade wenn so ein Fahrrad, weiß nicht, 20, 25 Kilo wiegt, das sinkt doch ein. Wie bist du da durchgekommen?
Also ich bin mir relativ sicher, dass mein Fahrrad sehr viel mehr gewogen hat.
Entschuldigung, sagen wir 30, 35.
Ich glaube, mein Fahrrad hat schon ohne Taschen, wiegt es schon 16, 17 Kilo.
Ah, okay.
Dann habe ich noch sehr gute Schlösser, die auch sehr schwer sind. Und die Ausrüstung war, ich kann es nur schätzen, aber ich hatte vorne 2 Taschen, hinten 2 und dann nochmal so einen Packsack quer drüber. Also das wird auf jeden Fall sehr viel mehr als 20 Kilo gewogen haben, alles zusammen. Ja, genau. Also wenn du dann in so einem Moor landest, dann stehst du echt doof da. Also ich habe mir den GPS-Track runtergeladen von dem Weg und bin eben dem Track und der Beschreibung in den Büchern gefolgt. Und das hat einmal dazu geführt, dass ich mich irgendwann wiederfand unter mannshohen Brennnesseln im Brombeergestrüpp und darunter war ein Sumpf. Und da bin ich dann eingesunken und mein Fahrrad auch. Und ich habe das auch kaum da rausgewuchtet bekommen, das war in Russland. Ich hatte da kein Handyempfang, gar nichts. Und ich habe echt gedacht, okay, das war's jetzt. Wenn du jetzt hier deinen Fuß verstauchst oder brichst, hier findet dich keiner, weil hier geht auch keiner durch, weil hier ist kein Weg. Keine Ahnung, warum man da durchgeschickt wird. Da war auch noch, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da schon mal ein Weg war. Ich habe dann mein Fahrrad so wie als Rambock benutzt, habe mich vor den Bären gefürchtet, die da leben und mir auch eingebildet, ich sehe Pfotenabdrücke im Schlamm und bin total zerstochen und zerkratzt worden. Und als ich dann irgendwann endlich rauskam, da waren so ein paar Waldarbeiter, die haben echt nicht schlecht gestaunt, als ich das
was da aus dem Wald kommt.
Gewankt kam. Ja, genau.
Aber also, sag mal, du nennst doch gerade irgendwie 1000 Gründe, jeden Tag diese Tour abzubrechen. Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, weiterzumachen?
Ja, das frage ich mich im Nachhinein tatsächlich auch, warum ich nicht abgebrochen habe.
Steht doch auf dem Buch vorne drauf, Iron Woman. Eine Iron Woman bricht nicht ab,
ja,
oder?
Deswegen, also ich finde, ich habe mir diesen Titel wirklich verdient. Erstmal wusste ich nicht, dass vor mir, dass erst eine Person geschafft hat, diesen Weg zu fahren. Das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, das ist ein europäischer Radweg, der ist bekannt, das machen total viele Leute. Also habe ich immer gedacht, na, die werden sich ja hier auch alle durchgebissen haben. Ja,
so wie der Elbe-Radweg, ne? So schön asphaltiert, genau. Einfach da langfahren und dann kommst du irgendwo mal eine Tangermünde an und da gibt es ein schönes Käffchen und sowas.
So stelle ich mir einen EU-Radweg ja, vor. Ihr nicht?
Ich auch, ja, total.
Ja, ich nicht mehr. Ich habe mich auch mal mit dem Iron Curtain Trail auseinandergesetzt. Ich habe mal die Strecke erkundet für ein Projekt von so einem Extremsportler. Und seitdem weiß ich, Grenzgebiet ist nicht asphaltiert. Nee.
Genau, aber weil ich das nicht wusste, habe ich immer gedacht, andere werden sich ja hier auch durchgebahnt haben. Und so nach dem Motto, ist der Weg zu stark, bist du zu schwach, habe ich immer weiter Zähne zusammengebissen und mich durchgekämpft. Ich hatte auch noch so eine kleine private Mission, die mich hat weiterfahren lassen. Ich habe ein bisschen recherchiert zu meiner Familiengeschichte und das hat mich schon auch angetrieben. Und dann war es irgendwann so, ich wollte wirklich diese ganzen 20 Länder auch sehen. Also ich hätte mir das ab einem gewissen Punkt nicht mehr verziehen, die Tour abzubrechen, weil ich dachte, nee, du willst dir das jetzt wirklich, du willst alles sehen, was es hier zu sehen gibt. Und ich war super neugierig auf diese unterschiedlichen Länder, auf die Menschen dort und so. Und das hat mir schon auch irgendwie die Motivation gegeben, weiterzufahren.
Bevor wir zu deiner Familiengeschichte kommen, würde ich gerne noch wissen, es war irgendwas mit der Bremse. Es gibt eine Story mit der Bremse. Mhm. Das musst du mal ganz kurz erzählen.
Ja, also ab dem Baltikum hat meine Hinterradbremse blockiert.
Blockiert?
Ja, die hat sich irgendwie immer zugezogen. Und weil ich ja keine Ahnung von Fahrrädern habe, ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich habe es total lange nicht gecheckt, was das Problem ist. Dann bin ich zum Zweiradmechaniker gegangen. Der hat dann gelacht und hat gesagt, du bist jetzt hier mindestens 1000 Kilometer mit klemmender Bremse gefahren. Machst du extra Oberschenkeltraining? Und ich war so, boah, deswegen war es so anstrengend. Und dann hat er das gerichtet. Aber das hat sich nicht nachhaltig lösen lassen. Also ich hatte das Problem die letzten 3.000 bis 4.000 Kilometer bin ich fast permanent mit klemmender Bremse gezogen, weil das sich immer wieder zusammengezogen hat.
War das eine Scheibenbremse? Ja. Hydraulisch?
Ja. Und erst als ich wieder in Deutschland war, hat sich rausgestellt, dass in der Hydraulik irgendwas nicht stimmte.
Und jetzt zu deiner Familiengeschichte. Das ist ja nochmal eine Story in der Story sozusagen.
Ja.
Erzähl mal, du hast dich mit deiner Familiengeschichte auseinandergesetzt. Es geht darum, dass deine Eltern quasi aus verschiedenen Ländern kommen.
Ja, genau.
Es gibt doch dafür auch ein schönes
binationalen Familie.
Binational, das wollte ich sagen.
Ja, das ist so. Ich habe zwei deutsche Großeltern und ich habe zwei polnische Großeltern. Und meine polnischen Großeltern, die sind jüdisch. Und die haben den Holocaust überlebt. Und danach konnten die nicht mehr nach Hause zurück, weil es gab kein Zuhause mehr. Die Dörfer, denen war ja alles weggenommen worden. Da wohnten jetzt einfach andere Leute bei den Häusern, die hatten auch nichts mehr. Und ihre kompletten Gemeinden und Familien waren ermordet. Und es gab auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter Hass und Gewalt bis hin zu Pogromen gegen jüdische Menschen, besonders in Polen. Und die sind dann auf der Suche nach einer neuen Heimat von Stettin, da haben die geheiratet 1945, zu Fuß bis Italien gelaufen. Also viele, viele, viele tausend Kilometer im Jahr 46, nur mit dem, was sie am Leib hatten. Unterwegs wurde mein Vater geboren in Österreich. Der hat also als erstes einen österreichischen Pass bekommen, während seine Eltern als staatenlos galten. Und mein Opa hat den Säugling dann im Rucksack über die Alpen bis Italien getragen. Und da niemand die wollte, also die haben kein Zuhause gefunden, hat mein Vater mit seinen Eltern seine ersten 3 Lebensjahre in verschiedenen Flüchtlingslagern verbracht, in sogenannten Camps für Displaced Persons, bis sie nach Israel emigrieren konnten. Also mein Vater hat die israelische Staatsbürgerschaft, seine Eltern sind polnisch, geboren ist er in Österreich. Das ist so ein bisschen die Konstellation, aus der ich entstamme. Und ich habe diese Tour genutzt, um zu recherchieren, weil die Strecke des Iron Curtain Trails, nämlich zwischen Stettin bis runter in den Balkan, sich teilweise deckt mit der Strecke, die meine Großeltern so viele Jahrzehnte zuvor zu Fuß gelaufen sind. Und das war auch der Grund, warum ich sofort so angetan war von dieser Strecke, weil ich genau wusste, boah krass, du kannst da langfahren, wo die früher lang gegangen sind. Und ich habe mir dann vorgenommen, zu recherchieren zu meiner Familie, weil es gab immer so offene Fragen, weiße Flecken in der Familienhistorie, da wurde nicht so drüber gesprochen, aber auf beiden Seiten der Familie. Ich habe diese Reise auch genutzt, um über die Wehrmachtsvergangenheit meines deutschen Opas zu recherchieren. Und während der Reise habe ich dann rausgefunden, dass die Zeit, die er bei der Wehrmacht war und die Region, wo er eingesetzt war, sich auch wieder mit der Strecke, die ich geradelt bin, in Teilen überschnitten hat, und zwar zwischen Polen und Russland.
Das ist auf jeden Fall ein Grund zur Motivation, ne, irgendwie das zu machen. Jetzt verstehe ich aber auch so ein bisschen, warum du dich da durchgebissen hast, weil wahrscheinlich hattest du auch immer deine Großeltern noch im Kopf, die auch sich darüber durchgekämpft haben und so.
Ja, und ich hatte eben wirklich auch dieses Bedürfnis, das, worüber bei uns auf beiden Seiten der Familie nicht gesprochen wurde, da so ein bisschen Licht reinzubringen. Ne? Meine polnischen Großeltern haben nie darüber gesprochen, wie sie genau den Holocaust überlebt haben. Da gab es immer so ein paar Fabeln. Sie hätten in den Wäldern versteckt überlebt, durfte man aber auch nie fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr trocken geblieben? Was habt ihr gegessen? Wo habt ihr geschlafen? Und wer mal so unterwegs war, wie ich es bin, mit einem Zelt, der merkt ja schon, wie krass das ist, mit Hightech-Ausrüstung, so Gore-Tex-Klamotten und sonst was, in einem Ultraleichtzelt, einem krassen Wetter ausgesetzt zu sein. Aber wie soll denn das gehen, wenn du all das nicht hast? Auf der anderen Familienseite, wenn man da gefragt hätte, was habt ihr denn da eigentlich gemacht in der Zeit des Nationalsozialismus, dann wurden einem auch immer so schon sowas erzählt, aber das widersprach sich auch alles. Und da war mir auch schon klar, das kann irgendwie auch nicht stimmen. Also über die Zeit meines Opas bei der Wehrmacht gab es irgendwie so viele Versionen, wie du Leute gefragt hast. Und ich habe die Reise wirklich genutzt, um genau nachzuforschen. Ich habe mich unterwegs mit Historikern verabredet und ich habe Archive angeschrieben und eben so Originalschauplätze besucht.
Wie belastend waren diese Recherche, wenn du sagst, du hast das unterwegs ja zu diesem ganzen Sportlichen und diesen ganzen Outdoor-Abenteuern auch noch gemacht? Das ist ja nochmal eine Anstrengung auf einer ganz anderen Art und Weise.
Ja, das war mental fordernd, aber eher in dem Sinne, dass ich dann eben zum Beispiel rausgefunden habe, wo mein Großvater mit der Wehrmacht war. Ne? Das ist nicht schön, da hinzugucken. Also ich habe ja beide Seiten der Familie, Täter und Opfer. Und natürlich tut das weh, wenn du rausfindest, okay, der war im Überfall auf Russland beteiligt. Was der jetzt als einzelner Mann gemacht hat, findest du nicht raus. Aber du findest raus, wo war der mit welchem Bataillon, und dann brauchst du nur die Orte googeln und dann findest du sofort raus, welche Kriegsverbrechen da geschehen sind. Und das tut richtig weh. Aber ehrlich gesagt hatte das auch was Heilsames. Und dieser eiserne Vorhang, der ist wie eine Narbe quer durch Europa. Das ist ganz schön erschütternd, wenn man da langfährt. Also man ist immer so im Transitbereich oder kreuzt den. Und dann merkt man, dass es wahnsinnig viel Armut, Abwanderung und Verfall links und rechts immer noch gibt. Also es ist wirklich diese Grenze, die ist echt noch sichtbar. Und für mich war das aber eine total heilsame Reise, weil ich auch vorher immer das Gefühl hatte, meine Identität, die ist so im Transitbereich zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, zwischen den Nationalitäten, wo gehöre ich denn da eigentlich hin? Und dann fahre ausgerechnet ich 10.000 Kilometer in so einem Transitbereich, um zu merken, ein Transitbereich kann auch dein Zuhause sein. Also man kann auch im Dazwischen verortet sein und bleiben.
Ich stelle mir das so vor, die ganze Tour war im Prinzip immer wieder ein Wechselbad der Gefühle. Einmal mit deiner Familiengeschichte, dann mit der physischen Anstrengung. Gib doch mal ein Beispiel, was waren so die krassesten oder grenzwertigsten Erlebnisse auf der Tour für dich?
Für mich war es schon eine Herausforderung, sich jetzt aufs Fahrrad zu setzen und täglich viele Stunden zu fahren und dann auch so bergab. Weil ich war als Kind super ängstlich. Ich konnte gar nicht Fahrrad fahren, weil ich so ängstlich war, dass man immer gesagt hat, du brauchst es gar nicht erst probieren, so ungefähr. Ja, warum nicht jemand gesagt hat, ich bring's dir jetzt erst recht bei, weiß ich nicht. Und am Anfang, wo ich da über das Balkangebirge gefahren bin, bei den ersten Abfahrten habe ich noch so volle Kanne gebremst und bin da ganz langsam runter. Irgendwann bin ich mit 60 km/h die Berge runter. Da habe ich schon gemerkt, okay, krass, hier tut sich gerade bei dir voll was. Dann ist für mich eine Riesenherausforderung. Im Süden war das echt ein Problem. Hirtenhunde und Straßenhunde. Der absolute Horror. Ja. Wenn du sowieso Angst vor Hunden hast und du fährst mit dem Fahrrad und auf einmal wetzt dir so ein riesen Hütehund hinterher. Die heißen nicht umsonst Bärentöter. Das sind riesen Viecher.
Ja. Wie hast du das gelöst? Ich kenne so, manche Leute sagen oder haben immer so Steine dabei, greifbar.
Aber du hattest eine Trillerpfeife.
Ich hatte eine Trillerpfeife, die ich nie benutzt habe. Die habe ich mir so gekauft als, keine Ahnung, so Bären, fürs Gewissen.
Bärenglocke.
Ja, genau. Also wenn dir so ein riesen Köter auf dich zugerast kommt, dann denkst du, du bist irgendwie Reinhold Messner und hast den Yeti gesehen, weil das so ein Riesenvieh ist. Und meistens haben die da noch so ein ganzes Rudel im Kielwasser. Ja, für mich war es der absolute Horror. Ich habe gezittert. Ich habe wirklich gedacht, ich muss hier um mein Leben strampeln. Und die rennen dir dann hinterher und die schnappen auch zu, die beißen zu. Und der eine hat sich in meiner Packtasche verbissen und da ein Loch reingefährt. Das war wirklich der absolute Horror. Und das passiert dir so zwischen Rumänien und der Türkei im Halbstundentakt. Also es war super. Nur noch so Spießruten laufen. Ja, du fährst da zitternd lang. Und dann habe ich irgendwann, kam mir ein anderer Reiseradler entgegengedüst. Und der, weiß nicht, ob der das gesehen hat, aber der sagte gleich als erstes so, na, wie läuft's denn so mit den Hunden? Und ich war dann so, hä, wieso? Wegen meinen Waffen? Hat er gesagt, nee, ich weiß schon, ihr Westeuropäer und Europäerin, ihr kennt unsere Hunde nicht. Ich verrate dir mal den Trick, wie das geht.
Ah, jetzt wird's spannend.
Ja, und der Trick war super. Also der hat dann gesagt, du machst das genau falsch. Du trittst in die Pedale, du versuchst so schnell wie möglich wegzufahren. Damit wächst du den Jagdtrieb bei den Hunden. Du musst genau das Gegenteil machen. Du musst komplett gegen deinen Instinkt handeln. Du musst bremsen, anhalten, absteigen. Und dann ist für die Hunde Game Over. Dann bellen die dich noch ein bisschen an, aber die interessieren sich nicht mehr für dich. Und dann gehst du ganz langsam weiter oder fährst im Schritttempo. Und ich dachte mir erst so, ja, der kann mir ja viel erzählen. Vielleicht ist das auch sein Gag.
Er bringt auf diese Art und Weise Radmenschen um.
Aber ich habe mich dann getraut, bei der nächsten Hundeattacke, und das war irgendwie so 20 Minuten später oder so, habe ich gedacht, ich kann es ja wenigstens mal ausprobieren. Und es hat halt voll funktioniert. Dann habe ich glaube, noch am nächsten Tag habe ich Stock und Stein weggeworfen und habe diesen Trick immer gemacht. Bremsen, zack, und irgendwann hatte ich so raus den Bogen, dass ich nicht mal mehr absteigen musste, sondern immer zack, Vollbremse und dann ganz langsam weiterfahren. Und dann bellen die dich wirklich noch so ein bisschen lustlos an, aber die attackieren dich nicht mehr.
Das ist ja wohl der Tipp des Tages gerade.
Ja, voll gut. Also das muss man sich echt mal merken. Solche Fernfahrten, die haben ja auch immer was total Befreiendes. Ne? Man ist ja so auf diese ganz rudimentären Sachen beschränkt. Essen, schlafen, vorankommen. War das bei dir auch so, dass das so... Wenn man so Zeit hat, über alles mal nachzudenken und so, dass sich dann Sachen in Luft auflösen und dann ist man einfach nur noch da, also ist nur noch sein.
Mhm. Die Erfahrung hatte ich auf der Fernwanderung. Da ist das ja auch so, ne? Du läufst, du hast alles dabei, was du brauchst. Du musst dir eigentlich nicht dich mit mehr Fragen konfrontieren, außer wie weit latsche ich heute, wo schlage ich mein Zelt auf oder nehme ich mir ein Zimmer, was esse ich und brauche ich eher die Regenjacke oder den Sonnenhut. Und das ist richtig cool, weil sich dann irgendwann so ein Flow-Gefühl einstellt. Es sind nur noch so die existenziellen Bedürfnisse, um die dich kümmern musst. Und das fand ich, war jetzt bei der Radtour auch so. Also es braucht immer eine gewisse Zeit, um reinzukommen.
Erzähl doch mal, hast du so 2, 3 Highlights auf deiner Tour, die für dich ganz besonders waren?
Also besonders schön, meinst du?
Ja.
Was mich total beeindruckt hat, war die Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft, die mir überall in all diesen 20 Ländern begegnet ist. In der Türkei zum Beispiel, da war ich im Mai und es war schon so heiß, dass ich mich nur noch von Chai-Stube zu Chai-Stube geschleppt habe. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn du siehst aus der Ferne das Minaretten, dann weißt du, ah, da kommt das nächste Dorf und da ist bestimmt auch wieder so eine Teestube. Und sobald du dich da hinsetzt und so ein Gläschen Chai bestellst, steht auf einmal wundersame Weise schon das nächste daneben. Also wirst dann immer eingeladen. Und auch Leute, mit denen ich gar kein Wort gemeinsame Sprache hatte, die haben mich eingeladen zu sich. Das ist mir auf dem ganzen Weg passiert, dass mir das Sofa angeboten wurde oder sogar ein Kinderzimmer frei geräumt wurde. Und dann fand ich, was ich auch total beeindruckend fand, ist festzustellen, wie unterschiedlich die Natur und die Architektur innerhalb von Europas ist. Also man ist eigentlich gar nicht so weit von zu Hause weg. Und trotzdem ändert sich das und es gibt da so große Unterschiede allein zwischen den kargen Gebirgen mit Wildkräutern in der bulgarisch-griechisch-türkischen Ecke bis hin zum Baltikum, wo du dann diese endlosen Wälder hast und dann stehen an den Straßen so kleine alte Omas und Opas und verkaufen Pfifferlinge und Blaubeeren und so und dann gibt es plötzlich Holzkirchen mit so orthodoxen Zwiebeltürmchen und so und festzustellen so, hey, ich bin gar nicht weit von zu Hause weg, aber es ist eine völlig andere Welt. Das hat mich total beeindruckt.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
als ich das Buch angefangen habe zu lesen, dachte ich erst, das könnte auch ein Roman sein, eine fiktive Story, weil du eben das irgendwie so schreibst. Du schreibst ja auch mit viel Witz und mit Selbstironie. Also ich lag dann im Bett und musste ein bisschen schmunzeln. Das war schon cool. Also es macht wirklich Laune, das Buch. Aber wie hast du das geschrieben? Also hast du dir unterwegs Notizen gemacht? Hast du das alles im Kopf behalten? Nimm uns mal so ein bisschen in diesen Prozess mit. Oder brauchtest du dann vielleicht auch in Leipzig zu Hause erstmal ein paar Monate, um das sacken zu lassen, um überhaupt anfangen zu können?
Also ich habe diese Touren nicht gemacht, um darüber zu schreiben. Ne? Beide Touren waren rein privater Natur. Also die Fernwanderung, die wollte ich nur für mich machen, als Cut im Leben, so als Übergang. Und während der Fernwanderung habe ich ja schon beschlossen, die Radtour zu machen. Das war noch bevor ich auch nur wusste, dass ich ein Buch über das Wandern schreiben werde. Ich habe jetzt also nicht überlegt, welche Tour könntest du machen, um ein cooles Buch drüber zu schreiben. Also davon war ich erstmal frei währenddessen. Und ich habe tatsächlich gar nicht unterwegs geschrieben oder Notizen gemacht. Bei der Wanderung nicht, weil ich nicht wusste, dass ich darüber schreiben werde, und bei der Radtour aber auch nicht. Aber ich habe einen großen Freundes- und Familienkreis, die sehr interessiert sind an dem, was ich da mache und das gerne mitverfolgen. Und das tun wir in Form einer WhatsApp-Gruppe. In dieser WhatsApp-Gruppe versuche ich so täglich, wenn ich Internet habe, reinzuschreiben, hey, ich guck mal, jetzt bin ich hier und hier, schaut mal, hier sind Fotos, das habe ich heute gesehen oder das habe ich erlebt. Aber das ist eine sehr persönliche Gruppe, da schreibe ich also auch sowas rein wie, meine Laune ist im Keller, weil, keine Ahnung, mir wetzen schon wieder nur Hunde hinterher oder so. Und dieser Chatverlauf ist eigentlich am Ende wie ein Tagebuch. Und dann habe ich jetzt schon bei der zweiten Tour, immer wenn ich an einem Ort war, der jetzt historisch total interessant war, wo ich mir unbedingt was merken wollte, wie so eine Sprachnotiz ins Handy gemacht, also ins Diktiergerät gequatscht. Ich habe aber nichts zu schreiben dabei und ich habe auch keinen Computer dabei. Also mein Handy ist das einzige Tool, was ich habe, was für alles herhalten muss. Zum Navigieren, zum Organisieren, zum Kommunizieren.
Und du hattest dann da so einen 2x2 Meter großen Akku dran, damit das auch hält.
Ich habe tatsächlich so ein Gerät, wo ich mit dem Dynamo Strom machen kann.
Ah, okay.
So ein kleines Ding, das reicht, um, also wenn es super läuft, wenn die Strecke gerade ist und du Kilometer schrubben kannst, dann kannst du damit das Handy auch mal ganz aufladen. Wenn das Gelände eher unwegsam ist, reicht es, um den Akku zu halten. Und dann habe ich noch eine Powerbank dabei, die reicht so für 5-mal Laden, glaube ich. Aber sobald ich irgendwo einen kleinen Imbiss oder einen Supermarkt finde, stecke ich immer mein Handy zum Aufladen. Ja.
Ich weiß noch ganz genau, irgendwie, nachdem ich meine erste große Tour gemacht habe, dann ist man plötzlich kein Anfänger mehr, ne? Und plötzlich weiß man, wie es funktioniert. Und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Ich höre das jetzt schon so ein bisschen raus, wenn du Sachen erzählst. Ah ja, ich habe jetzt das und das. Und da sind ja ganz viele Sachen klar. Und du bist ja jetzt schon wieder unterwegs.
Diesmal bin ich nur für mich privat zur Entspannung unterwegs.
Nein, also so wie jedes Mal. Ja. So wie jedes Mal.
Diesmal wird auch nicht drüber geschrieben, sondern diese Tour auf dem Iron Curtain Trail, die war so anstrengend, körperlich und mental. Aber dieses mit dem Fahrrad reisen, das ist echt voll mein Ding.
Also das ist überhaupt.
Ja, es ist wirklich genau mein Ding.
Sag mal, irgendwie ist dein Buch Iron Woman ja auch so eine Art Zeitkapsel. Für dich ja sowieso, ne? Aber auch für alle anderen Menschen, denn du warst ja in einer ganz besonderen Zeit unterwegs, ne? Also es ist sehr speziell, End-Corona-Zeit, sage ich mal, Anfang, Zuspitzung, Ukraine-Krieg. Hast du es erst danach gecheckt, dass das eben so etwas ist, etwas Besonderes?
Mhm. Ein bisschen schon. Also ich weiß noch, dass als dann an dem Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat und ich mir dachte so, das ist jetzt richtig krass, weil du willst jetzt eigentlich losfahren auf dieser Strecke da. Und es hat mir schon auch Angst gemacht und mir ganz schön Respekt abverlangt. Ich fand, ich hatte auch ein bisschen moralische Bedenken, muss ich gleich sagen. Also für mich war das irgendwie eine komische Vorstellung, jetzt eine Radtour zu machen, wenn nebenan Krieg herrscht. Da hatte ich schon Probleme mit. Und dann war es ja aber so, dass tatsächlich dadurch der eiserne Vorhang plötzlich so aktuell war, wie seit seinem Fall nicht mehr.
Ja.
Und genau aus dem Grund habe ich mich dann kurzfristig entschieden, doch nach Russland einzureisen, obwohl das Auswärtige Amt davon vehement abgeraten hat. Aber mir war total klar, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die jetzt in dieser Zeit vor Ort gucken können, wie ist das denn jetzt eigentlich? Ne? Da waren ganz viele Grenzen wieder dicht, Warenlieferungen waren gestoppt, man bekam keine Visa. Es gab da ziemlich viele Hürden zu überwinden, um überhaupt nach Russland reinzukommen. Und mir war auch klar, dass das total riskant ist, weil wenn du dann da festgenommen wirst, dann war es das. Dann kann dir niemand mehr helfen. Man konnte kaum Devisen einführen, es war begrenzt, wie viel Geld man mitbringen durfte. Man kam aber im Ausland auch nicht an Rubel. Internet ging sowieso nicht, die meisten Websites und Apps waren gesperrt, man konnte keine Hotels buchen und reservieren und man musste einen ausgedruckten PCR-Test bringen, der nur so und so viele Stunden alt sein durfte. Und im Endeffekt hat sich das als größte Hürde entpuppt, weil die Nachbarländer gar nicht mehr getestet haben. Also ich hatte jedes Mal, beide Male, bevor ich eingereist bin, unglaublich Probleme, überhaupt an diesen PCR-Test zu kommen. Dann, wenn ich den endlich hatte und ausgedruckt hatte, hatte ich nicht mehr genug Zeit, die paar hundert Kilometer noch zur Grenze zu fahren. Deswegen bin ich nach Kaliningrad mit einem Bus eingereist. Den Busfahrer musste ich bestechen, dass der mich mitnimmt und mein Fahrrad. Und ich habe ein paar russische Freundinnen in Leipzig und die hatten mir sowohl in Kaliningrad Stadt als auch in St. Petersburg Privatkontakte vermittelt, wo ich unterkommen konnte. Und das waren per Zufall immer queere Menschen. Und das war natürlich auch super spannend, bei Leuten zu wohnen, die im eigenen Land verfolgt und quasi illegal sind. Also die Perspektive auch mal direkt mitzuerleben.
Wahnsinn. Ich hatte übrigens mal das Gefährlichste, was ich mal erlebt habe, war überhaupt Fahrradfahren in St. Petersburg. Ich bin einmal durch St. Petersburg
über
gefahren.
Über die 6- bis 8-spurigen Boulevards.
Und das war ein Albtraum, diese Bürgersteige, die da gefühlt 40 Zentimeter hoch sind, keine Fahrradwege und nur irre.
Also da ich vor St. Petersburg bis zur Hüfte im Moor steckte, fand ich die Straßen sehr angenehm.
Zum Abschluss brauchen wir noch etwas Positives, weil das war ja eben schon ein ganz schöner Bummer, was du da erzählt hast. Erklär mal die 3 Ks, die man braucht, um so eine Tour zu durchstehen.
Ja, das fragen mich ganz viele Leute. Also, meine 3 K, Cola, Knacker und Kaktuseis. Und nach diesem Kaktuseis bin ich so süchtig geworden unterwegs, dass ich immer, wenn ich mein Örtchen kam, wo ich eins kaufen konnte, auch gern mal so 3, 5 oder 8 auf einmal gegessen habe.
Das sind diese Eis, diese kleinen, was so vorne knistert, ne?
Ja, genau, die Spitze knistert. Und,
woher kennst du denn das?
Kennst du denn kein Kaktuseis?
Ich kenne kein Kaktuseis.
Dann kennst du auch kein Bum-Bum-Eis oder was?
Nee, kenne ich nicht.
Okay, wir reden danach nochmal.
Also es gibt nichts Besseres. Und ich muss jetzt aber gleich sagen, auf dieser Iron Curtain Tour habe ich, glaube ich, maximal 5 Kaktuseis gefunden. Also es war sehr enttäuschend, was das angeht.
Dann kann man die Tour doch nicht empfehlen.
Ich habe kein adäquates Ersatzprodukt unterwegs gefunden. Leider nein.
Also dieser Weg, das haben wir gelernt, muss ausgebaut werden. Und da müssen überall Kaktuseisstationen hin.
Genau. Das wäre super. Und also ich habe jetzt gesagt, wie schlecht der Weg ist, ne, von der Qualität, das stimmt. Aber diese Idee ist doch einfach nur genial. Das müsste wirklich ausgebaut werden, weil du kannst dir dieses Kapitel des Eisernen Vorhangs sprichwörtlich erfahren. Und du siehst dann diese alten, verfallenen Wachtürme, die Mauern, die zerbröseln. Also du verstehst das ganze Kapitel und du siehst aber leider auch, dass es in Europa ja schon längst neue Mauern und Zäune gibt. Also du kannst es hautnah auch die Abschottung Europas miterleben und auch, dass das Sterben an dieser Grenze noch kein Ende gefunden hat. Und ich finde wirklich, dass der unbedingt ausgebaut werden muss, damit ganz viele Leute den fahren können, um zu verstehen, was das für ein Kapitel war und welche Auswirkungen das bis heute hat. Also lasst euch nicht abschrecken von der schlechten, doch lasst euch ein bisschen von der schlechten Qualität abschrecken, aber die Idee ist super.
Starkes Schlusswort. Dankeschön, ja. Rebecca.
Ich danke
Dankeschön.
Euch.
Dankeschön, super. Jo, das war ja mal
mega krass.
Mega, oder?
Ja, ja. Also wirklich eine Geschichte, die so viele Ebenen hat und so viele Hindernisse. Absolut faszinierend.
Ich meine vor allen Dingen, wir haben immer so diese krassen Typen hier, ne? Die aber dann auch so aussehen, ne? Irgendwie so durchtrainiert und braun gebrannt und Rebecca ist halt eine sympathische Dame von nebenan, oder? Gefühlt.
Ja, ja, genau.
Und das macht es noch viel, viel toller irgendwie.
Ja, also wirklich eine Superheldin, absolut. Iron Woman, der ist Titel des Buches stimmt einfach. Und das Schönste ist ja, ihr könnt da das wirklich nachlesen. Ihr könnt euch das Buch kaufen, das heißt Iron Woman. Und es gibt das ganze Ding auch zu gewinnen. Nämlich, wenn ihr bei uns auf unserem Instagram-Kanal die Posts zu Rebecca darunter kommentiert und sagt, hallo, ich möchte gern gewinnen.
Nee, und vor allen Dingen, ihr müsst sagen, warum ihr dieses Buch haben wollt, was eure Idee ist.
Ganz genau. Und dann losen wir aus und vielleicht habt ihr das Teil dann bald bei euch im Briefkasten. Ist doch schön.
Super.
Ja, vor allem, ich finde es ja auch diese mehreren Ebenen total toll, wenn man hört über diese Story, so im Podcast wie bei uns jetzt. Und dann kannst du auch nochmal lesen. Und das Lesen macht wirklich Spaß von diesem Buch, weil sie eben so einen tollen Witz hat.
Und jeder, der jemals eine Ausrede hatte, eine Tour, sei sie noch so kurz, nicht zu tun. Diese Ausrede gibt es nicht mehr seit heute.
Ja, das stimmt wohl, ne?
Aufs Rad und los.
Also schaut mal bei Instagram vorbei. Wenn ihr da schon seid, dann drückt mal folgen. Da findet ihr dann die ganzen Postings zu Iron Woman, zu Rebecca Maria Salentin. Und vielleicht habt ihr dann Glück und gewinnt ein Stück.
on the road.
Du musst uns jetzt noch ein kleines Update geben von deiner großen USA-Reise, das Race Across America. Da wird sich doch schon wieder irgendetwas getan haben, was berichtenswert ist, oder?
Ja, die Spannung steigt täglich gefühlt. Alle sind jetzt im absoluten, wie soll ich sagen, Top-Energie-Level. Und wir hatten am letzten Wochenende ein Team-Training. Also wir treffen uns ja regelmäßig. Aber diesmal ging es darum, wirklich Abläufe zu proben. Flaschenübergaben, was passiert, wenn der Racer anhält an der Straße, wie wird der Racer angeschoben, also wo muss man ihn anfassen, wie will er das haben, wie macht man das am besten. Und das sind ja alles Abläufe, die die wenigsten aus dem Team schon mal gemacht haben. Also ich habe auch noch nie so einen Typen angeschoben und so. Und das war wirklich spannend.
Also du meinst, wie man das von der Tour de France kennt, jemand hat einen Platten zum Beispiel, dann kommt der Mechaniker, gibt das Ersatzfahrrad hin und dann darfst du den da mal kurz 10 Meter anlaufen und anschieben. So
genau,
was meinst du?
Genau. Und wie hältst du die Flasche, ne, wenn er nur an dir vorbeifährt? Wo geht es überhaupt? Also zum Beispiel haben wir einmal aus Spaß, ist er bergab gekommen. Da kannst du keine Flasche mehr übergeben. Ne?
Oder er fliegt hin auf die Schnauze.
Die kannst du ihm hinterher schmeißen. Ne, irgendwie. Naja, und dann haben wir irgendwie mal so geguckt, wie das ist, hinter ihm herzufahren, neben ihm her. Ich habe mal so Kamerapositionen ausprobiert. Das war insgesamt schon ganz spannend. Und dann treffen wir uns immer bei ihm zu Hause. Und das ist ja auch noch so eine Geschichte, da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Der ist irgendwann so kaputt. Der braucht ja dann eine Anzieh- und eine Ausziehhilfe, ne? Wenn der ankommt und seine Schlafpause hat, dann legt er sich einfach hin und schläft sofort ein, ne? Und dann werden ja ganz viele Sachen an ihm gemacht. Der wird wirklich ausgezogen. Ihm werden andere Sachen angezogen. Das muss alles vorbereitet sein. Dann ging es darum, er hat einfach mal gezeigt, was hat er überhaupt alles an Klamotten da? Für welche Wetterbedingungen, wo müssen die liegen, welche Hose will er wann tragen, welches Trikot trägt er wann, welche Unterhemden zieht er wann an, wann braucht er die Jacke. Ja, und da haben alle nicht schlecht aus der Wäsche geguckt, weil wenn du keine Ahnung hast von Fahrradklamotten und noch nie so eine Bib-Shorts mal in der Hand hattest mit dem Polster drin und wo er sagt, das ist meine Favorite Number One, das ist die, die will ich nur im Notfall haben, das ist die, den Einteiler trage ich dann und so, das, ja.
Es gibt viel zu beachten.
Und jetzt geht's drum, den ganzen Scheiß halt so zu verpacken, zu beschriften, dass alle das immer im richtigen Augenblick zur Hand haben.
Ne? Muss also narrensicher sein, die ganze Kiste.
Ja. Es kommt ja wahnsinnig viel zusammen, was wir mitnehmen und das wird jetzt auf das ganze Team verteilt. Jeder hat ja die 23 Kilo und wir gucken gerade, dass das alles in die Koffer geht. Also wir selber dürfen eigentlich gar nichts mitnehmen. Da ist nur Zeug von Bottle Klaus drin. Und mir wurde dann feierlich der Fahrradträger fürs Auto überreicht.
Und wie kriegst du den in die USA?
Und das Ding, ich habe mich sehr gefreut. Das ist, den haben die im Vorfeld auseinandergesägt und da ist so eine Montage. Ja, wirklich. Das ist so eine Montageschiene zwischen mit Schrauben. Also den kann man dann wieder auch fest zusammenbauen. Trotzdem passt das Ding nicht in meine Reisetasche, aber es geht gerade noch so, die Länge geht gerade noch so an die Gepäckbestimmung konform. Ja, und jetzt muss ich das irgendwie polstern und dann guckt da ein Stück raus. Ja, danke, Bottle Klaus, dass ich den Fahrradträger mitnehmen darf. Danke. Das hat er auch mit so einem schelmischen Grinsen. Er wusste auch genau, wer das Ding kriegen soll.
Weil du es ertragen kannst. Ja, die anderen können es nicht ertragen.
Keine Ahnung, ja.
Dann sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.